Kölner Presseclub.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast des Kölner Presseclubs. Mein Name ist Peter Pauls und ich sitze hier mit Alexander Werle im Geistbockheim in Köln. Und wir wollen reden über den ersten FC Köln und über all das, was diesen Verein, der fest in Köln verankert ist, zurzeit beschäftigt. Tag, Herr Werle.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich auch. Super Wetter hier draußen im Grüngürtel. Die Sonne scheint und ich bin ganz gespannt, über was wir alles sprechen.
Also wenn ich Alexander Werle hieße, würde ich mich fragen, wann das denn hier endlich mit dem Impfen vorangeht. Denn nur geimpfte Menschen sind doch auch potenzielle Zuschauer für den ersten FC Köln, oder?
Da habe ich es eigentlich immer damit gehalten, dass wir die letzten Monate damit gut gefahren sind, uns an das zu halten, was die Politik vorgibt. Und soweit ich weiß, gibt es momentan noch keine Differenzierung zwischen denen, die geimpft und nicht geimpft sind, was es Veranstaltungen oder was kulturelle Einrichtungen angeht. Und ich verfolge das auch aufmerksam, welche Diskussionen es da in der Politik gibt. Aber der Fußball ist, glaube ich, schlecht beraten, Forderungen zu stellen, was jetzt die Öffnung mit Geimpften oder Nicht-Geimpften angeht, sondern wir sind damit gut gefahren, eben das dann umzusetzen, was die Politik dann entsprechend entschieden hat.
Ja, aber der Alexander Werle ist ja auch ein Mensch und er ist in verantwortungsvoller Tätigkeit und er wünscht sich, könnte ich mir vorstellen, schon Zuschauer, die den ersten FC Köln anfeuern, die singen und die das Klima bringen, das in Köln so bekannt ist und für das der Verein berühmt ist. So. Und dann denke ich mir, guckt man doch vielleicht auch mal rüber auf die Insel, die sich rüstet, die Stadien zu öffnen. Wir reden mal nicht von Israel, wo man mit einem QR-Code in Gebäude reingehen darf, weil das sagt, jemand ist geimpft. Jetzt wünschen Sie sich einfach mal was, Sie fordern ja nichts. Wünschen Sie sich Zuschauer, Herr Werle?
Also die pandemische Entwicklung läuft in Deutschland ein Stück weit anders wie auf der Insel, auch in Israel. Von daher kann ich mich da nur nochmal wiederholen, vertraue ich mal den Experten, dass sie das so umsetzen, wie sie es in den letzten Monaten auch angegangen sind. Für uns ist eins entscheidend. Wir haben ja letzten Sommer schon damit begonnen, ein Hygienekonzept auszuarbeiten, haben das auch dem Gesundheitsamt als zuständige Behörde vorgestellt und unser Konzept wurde als tragfähig eingestuft. Also im Wesentlichen geht es da um die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten, um Abstand, um Mund-Nasen-Schutz, um ja ein Stück weit dann auch logistische Einlasskontrolle. Und da muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit auch mit den Verantwortlichen des Gesundheitsamts der Stadt Köln, sodass wir jederzeit, wenn es die pandemische Entwicklung zulässt, eben zwischen 10.000 und 23.000 Zuschauer ins Rhein-Energie-Stadion bekommen würden. Aber, wie gesagt, es muss erstmal der Inzidenzwert vorliegen, der das dann zulässt. Und dann sind wir aber startklar. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt mittwochs das Go bekommen, für Samstag eine Veranstaltung managen unter dem Hygienekonzept, das wir vorgelegt haben, sodass wir da zwischen 10.000 und 23.000 Zuschauer dann im Stadion begrüßen könnten. Denn eins sieht man ja auch, ne? Uns fehlen die Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr als anderen Mannschaften. Unsere Heimstärke hängt ganz wesentlich auch mit der tollen Unterstützung der Zuschauer zusammen. Und von daher würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir vielleicht im Mai nochmal mit ein paar Zuschauern spielen können. Aber allerspätestens zur neuen Spielzeit im August rechne ich dann auch fest damit, dass wir wieder mit Zuschauern im Rhein-Energie-Stadion spielen können. Ob das jetzt dann unter Volllast ist mit 100% oder mit einer Teilöffnung, das werden wir sehen. Aber wichtig wird sein, dass wir wieder ins Spielen kommen mit Zuschauern.
Wann ist denn so die Existenzfrage bei einem Verein oder bei dem Verein wie dem FC berührt, wenn sie, geht das über einen längeren Zeitraum ohne Zuschauer zu spielen? Hauptsache sie spielen. Was ist der entscheidende Faktor?
Naja, erstmal ist natürlich wichtig, dass der Wettbewerb weitergeht, denn es ist ja auch bekannt, dass die Zentralvermarktung, die Verträge dann von Sky eine wichtige Einnahmeposition darstellt für die Clubs. Aber wir sind natürlich auch von den Zuschauern und auch von den Marketing-Einnahmen abhängig. Und so wie es ausschaut, so sehen unsere Planungen auch vor, dass wir diese Saison dann gar keine Zuschauer haben werden bei 17 Heimspielen, bedeutet das allein 30 Millionen Euro Umsatzverlust. Und wenn sich das dann in die nächste Saison dann auch noch weiter ausdehnen würde, dann haben wir natürlich nochmal ein ernsteres Liquiditätsthema. Momentan ist es so, dass wir an vielen Lösungen arbeiten, dass die Liquidität stabil ist und auf der anderen Seite auch die Eigenkapitalsituation weiterhin positiv gestaltet ist. Und da haben wir sehr, sehr gute Gespräche, viele gute Ansätze, sodass ich mir da jetzt auch momentan keine Sorgen mache. Wenn wir jetzt aber noch davon ausgehen müssen, dass wir die komplette nächste Spielzeit auch wieder ohne Zuschauer spielen würden, dann musst du sicherlich nochmal über weitere Maßnahmen nachdenken, damit wir dann eben auch den Spielbetrieb sichern können. Geht nicht nur dem FC so, sondern würde ich mal sagen, geht es bestimmt der Hälfte der Clubs so, wenn wir die nächste Saison 21/22 ohne Zuschauer leben müssten, dann gibt es sicherlich ein paar Maßnahmen, über die wir sprechen müssen.
Was wären denn das für Maßnahmen?
Die sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Ich halte nichts davon, jetzt schon irgendwelche Szenarien da verlautbaren zu lassen, sondern unsere Aufgabe in der Verantwortung des ersten FC Köln liegt darin, auch für so einen Worst Case vorbereitet zu sein. Deswegen haben wir ja da einige Überlegungen, was die Liquidität, aber auch die Genussrechte angeht. Ich bin aber immer gut damit gefahren, wenn es soweit ist, dann auch entsprechende Lösungen zu präsentieren und nicht im Vorfeld darüber zu spekulieren.
Das ist aber schade.
Das glaube ich, dass Sie das schade finden.
Teilhaben lassen. Dann frage ich mal anders. Gibt es durch Corona eine Wettbewerbsverzerrung? Gibt es Gewinner und Verlierer auch in einer solchen Situation?
Ich glaube, erstmal sind alle Verlierer. Und zwar die sportbegeisterten Menschen in Deutschland und Europa. Es betrifft ja den gesamten Teamsport. Es geht ja nicht nur um Fußball. Es geht um Eishockey, um Handball, um alle professionellen Ligen, die es teilweise noch viel schwieriger trifft, weil sie mehr noch von den Zuschauereinnahmen abhängig sind, wie jetzt einzelne Clubs im Fußball. Aber natürlich gibt es vom gesellschaftsrechtlichen Konstrukt abhängig unterschiedliche Ausgangssituationen. Es gibt Clubs, die haben eine andere Gesellschaftsstruktur und von daher gibt es sicherlich andere Auffangmöglichkeiten, insbesondere im internationalen Kontext. Es gibt ja viele Vereine in England beispielsweise, aber auch in Italien, die sind sehr, sehr investorengetrieben. Wir haben ja hier in Deutschland 50+1. Von daher ist so die Ausgangssituation sicherlich in Deutschland ein Stück weit unterschiedlich, aber nicht ganz so extrem wie jetzt beispielsweise in England oder Italien.
Gehen wir nochmal so von der anderen Seite ran. So ein volles Stadion, wie viele Menschen passen hier ins Stadion?
50.000 mit Stehplätzen, ohne Stehplätze sind 46.000.
Also 50.000. Das ist ja eine Hausnummer, ob 50.000 am Samstag herkommen. Eigentlich müssten doch städtische Sozialarbeiter Ihnen die Bude einrennen und sagen, macht mal ein Konzept, dass das Stadion wieder auf ist, weil einige Menschen ja auch ihren Lebensmittelpunkt verlieren, oder? Also ich kenne das so, dass der FC für viele das Highlight der Woche ist.
Ja, ich meine, dass der FC hier neben dem Dom und dem Karneval eine unfassbare Bedeutung hat, das ist klar, das weiß jeder und uns geht es sehr wie allen anderen Clubs. Wir haben Konzepte erarbeitet, wir sind stadtklar, wir wären jederzeit bereit, unter den Hygienemaßnahmen eben Zuschauer im Rhein-Energie-Stadion dann willkommen zu heißen. Aber wir haben eben auch das Primat der Politik und das setzen wir entsprechend um.
Aber was sagen Ihre Fans? Kriegen Sie viel Post, tut was, lasst uns nicht alleine.
Natürlich haben wir insbesondere letztes Jahr, als es darum ging, als es ja auch eine ganz schwierige gesellschaftliche Diskussion gab, warum darf der Fußball wieder spielen letztes Jahr im Juni? Und es wurde ja auch wirklich kontrovers diskutiert und wir haben sehr, sehr viele positive Zuschriften bekommen, dass es extrem wichtig war, dass wir wieder in den Spielbetrieb als Deutsche Bundesliga als erste gestartet sind, was auch eine Signalwirkung hatte für den Amateursport, für den Freizeitsport, für die Menschen, die wirklich auch wieder Sport machen wollten. Ich glaube, da haben wir auch eine gewisse Verantwortung gehabt, dass wir diesen Weg dann auch, wenn er teilweise extrem kritisiert wurde, eben gegangen sind. Und da hat der Christian Seifert und die DFL haben da wirklich einen herausragenden Job gemacht. Und deshalb nach wie vor gilt, der Fußball ist startklar, genauso wie viele andere kulturelle Einrichtungen stadtklar wären. So, und jetzt müssen wir abwarten, ob die Corona-Strategie der Politik, die ja auf Impfen, auf Schnelltests, auf der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten basiert, ob, und das wünsche ich mir natürlich, das jetzt im April, Mai besser wird, sodass wir in eine erste Teilöffnung kommen und spätestens im August, wenn die neue Spielzeit dann startet, dass wir dann auch wieder Zuschauer begrüßen können. Und dazwischen liegt eigentlich auch noch eine Europameisterschaft, über die momentan relativ wenig gesprochen wird. Aber auch da gehe ich von aus, dass wir bei einer Europameisterschaft hoffentlich dann auch eine Teilöffnung der Stadien erleben werden.
Sie haben letztens von einem Innovation Game gesprochen, also von einer Anwendung von Digitaltechnik beim Fußball. Können Sie uns kurz erklären, was das ist, was darunter zu verstehen ist?
Ja, wir arbeiten gerade daran. Wir werden ja diesen Sommer dann mit der Deutschen Telekom einen neuen Technologiepartner haben und wir testen gerade verschiedene Varianten mit Kameras im Trikot, dass sie dann auch zu Hause über Technologie, über Virtual Reality schauen können, aus welcher Perspektive möchten Sie ein Fußballspiel verfolgen, ne? Aus der Perspektive des Stürmers, des Torhüters, aus der Vogelperspektive. Und da erhoffen wir uns natürlich wirklich neue Sichtweisen auch. Es wird einen Test geben. Wann der genau ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Er wird in der Vorbereitungsphase liegen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil es ist ein neues Erlebnis. Man kennt es vielleicht. Es gibt schon unterschiedliche Perspektiven bei einem Formel-1-Rennen beispielsweise, wo Sie dann wählen können aus dem Cockpit oder aus der Boxengasse oder wo Sie eben entsprechend dann aus welcher Perspektive Sie das Spiel verfolgen wollen. Das wird niemals den Stadionbesuch ersetzen, denn es gibt nichts Größeres wie im Stadion unter 50.000 das Spiel mitzuverfolgen. Und da gilt dann wirklich 90 Minuten Fußball pur. Und da würde ich auch nie auf mein Handy schauen. Aber für die Menschen, die zu Hause oder auch nicht in Köln vielleicht auch im internationalen Kontext Fußballspiele betrachten wollen, da nochmal ein technisches Highlight mit reinzubringen. Daran arbeiten wir gerade auch mit verschiedenen Startups zusammen. Und ich bin total gespannt, wenn wir so die erste Version dann erleben, dann gibt es schon technische Herausforderungen.
Aber das ist etwas, was der erste FC Köln exklusiv hat? Oder wird das in der ganzen Bundesliga eingeführt?
Das werden wir jetzt schon als erster, denke ich mal, testen. Es gab auch schon Innovation Games von der DFL, wo Technologien mal erprobt worden sind. Aber in einem Testspiel hat es, glaube ich, vorher noch keiner vollzogen. Und wie gesagt, wir haben das ja auch schon angekündigt letztes Jahr, dass wir daran arbeiten. Und wir machen es mit Hochdruck.
Das ist doch eigentlich eine Möglichkeit, das Interesse zu erweitern. Und es ist auch jetzt, gerade in dieser Pandemie, eine schöne Gelegenheit, buchstäblich am Ball zu bleiben.
Ja, es geht ja im Wesentlichen darum, eben die Fans, die eben nicht im Stadion sein können, und wir haben ja in der Regel, haben wir ja immer ausverkauftes Haus, ne? Wir haben 50.000 Gesamtkapazität, wir haben 25.500 Dauerkarten verkauft, wir haben 15.000 Mitglieder, die auf eine Dauerkarte warten, die auf einer Warteliste sind, sodass wir auch denen, die eben nicht im Stadion dabei sein können, im normalen Leben, sage ich jetzt mal, vor Corona und hoffentlich auch wieder nach Corona, dass wir denen, wenn sie wollen, und gerade die jüngere Generation ist ja dann auch sehr technisch affin, dieses Angebot zu machen, daran arbeiten wir, ob das am Ende dann auch eine neue Sichtweise ist, die ankommt bei den Fans, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, aber man muss Dinge, glaube ich, auch ausprobieren, testen, um dann am Ende vielleicht auch eine neue Dimension des Fußballschauens zu erreichen. Aber nochmal, das ist mir wirklich wichtig, das machen wir nicht, um irgendwie Zuschauer zu ersetzen, denn es gibt nichts Schöneres, wie unter 50.000 in einem Stadion ein Fußballspiel verfolgen zu können.
Alexander Werle ist jetzt seit 8 Jahren in Köln. Er ist aus dem rationalen, protestantischen Stuttgarter Raum, bekannt für seinen Pietismus, ins heilige Köln gekommen, zu den Katholiken, wo schnell mal gesündigt wird, denn Sünden werden schnell vergeben. Ist der Fußball hier auch anders oder sind es nur die Menschen?
Also ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich mich hier sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut eingelebt habe.
Ja, wenn einem die Sünden vergeben werden, ist es
auch viel schöner. Weil ich ein besonderes Verhältnis zum Karneval entwickelt habe, glaube ich, von Anfang an. Liegt wahrscheinlich daran, dass es zwar in Stuttgart keinen Karneval, sondern Fasching gibt, ich aber an einem Faschingsdienstag geboren bin. Und der Faschingsdienstag hat einen ganz hohen Stellenwert eben in Baden-Württemberg, was Fasching angeht. Von daher wurde mir das wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber grundsätzlich ist es schon so, das habe ich auch gar nicht in dieser Wucht vorhergesehen, eigentlich, als ich nach Köln gekommen bin, dass die Bedeutung dieses Clubs in der Stadt, aber auch im Umland, ne, im Speckgürtel, schon unfassbar ist, ne, und sehr, sehr emotional, und zwar emotional im positiven Sinne und teilweise auch im negativen Sinne. Das heißt, wenn du 3 Spiele am Stück gewonnen hast, dann bist du gefühlt in der Champions League, und wenn du 3 Spiele verloren hast, bist du gefühlt in der dritten Liga. Also ist schon extrem, aber ich mag das, diese Emotionalität hier, und deswegen wünsche ich mir und hoffe es natürlich auch, und daran arbeiten wir jeden Tag, dass wir diesen Club stabil in der Bundesliga halten und entsprechend auch entwickeln können.
Der erste FC Köln ist für mich, ich bin ja auch nicht aus Köln, immer so ein bisschen wie der Kölner Dom gewesen. Jeder denkt, ihm gehört ein Stück davon. Das ist so Allgemeineigentum. Ist das, deckt sich das mit Ihrer Erfahrung?
Deckt sich komplett mit der Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als ich damals gekommen bin, 2013, und wir 2014 dann uns zum Ziel gesetzt haben, Mensch, wir leben hier in der viertgrößten Stadt, es hat so eine enorme Bedeutung, dieser Club. Warum haben wir denn eigentlich nur 48.000 Mitglieder? Ich habe gesagt, dieser Club der viertgrößten Stadt Deutschlands muss mindestens 100.000 Mitglieder haben, und war die Zielsetzung dann eigentlich mit Vertragsende im Jahr 2017 auch diese 100.000 Mitglieder zu haben. Und da haben wir eine qualitative und quantitative Wirkungsanalyse gemacht, warum eigentlich so wenig Kölnerinnen und Kölner tatsächlich, also aus dem Postleitzahlengebiet, Mitglied beim 1. FC Köln sind. Weil das waren gerade mal 20% der damaligen 48.000 Mitglieder. Und diese Wirkungsanalyse, die hat ergeben, ich verkürze das jetzt mal, die Kölnerinnen und Kölner, die benötigen keine Mitgliedschaft beim 1. FC Köln, weil quasi mit der Geburtsurkunde bist du Mitglied. Und Schwabe, du verstehst es eh nicht. Ich habe es mittlerweile verstanden, warum es so ist. Und dann haben wir dann im Nachgang ja dann auch, sind jetzt mittlerweile bei 113.000 Mitglieder, haben wir dann auch versucht, genau die Kölner und Kölner mit verschiedenen Motiven und so anzusprechen. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist uns dennoch nicht gelungen, den Anteil der Kölnerinnen und Kölner signifikant zu steigern, sondern es ist oft zu beobachten, wenn du rausgehst aus Köln, wenn du wegziehst beruflich oder du deinen Lebensmittelpunkt verlagerst, dass wir dann ganz oft Anträge bekommen, weil dann bedeutet das irgendwo, also das muss ich jetzt zumindest nochmal machen, Mitgliedsantrag unterschreiben, bevor ich gehe. Und das zeigt diese unfassbare Bedeutung. Und ich sage immer fast schon, das ist eine Symbiose teilweise zwischen Menschen, die hier leben und dem Club. Und deswegen hat das auch so eine besondere Bedeutung.
Hat der bescheidene Alexander Werle jetzt gerade indirekt gesagt, dass in der Zeit seines Wirkens hier die Mitgliederzahl verdoppelt wurde?
Nein, das ist ja immer ein Team. Und ich bin ja auch Geschäftsführer der KGA und nicht Präsident des eingetragenen Vereins, denn die Mitglieder sind ja Mitglied beim 1. FC Köln e.V. Und von daher ist es immer ein Team-Zusammenspiel. Und klar, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Gasprogramm haben das entwickelt, haben das umgesetzt mit Leidenschaft, mit Herzblut. Auch jetzt wieder haben wir eine neue Initiative gestartet, dass man eben das Mitglieder werben. Es gibt ja, fast schon Wettkämpfe, dass einzelne Fädel dann gegeneinander antreten, weil ich einfach der Auffassung bin, mit diesem Club, in dieser emotionalen Stadt, mit diesen Fans, die deutschlandweit unterwegs sind, müssen wir es einfach hinkriegen, zumindest in Nordrhein-Westfalen der mitgliederstärkste Verein zu sein. Und damit meine ich eben auch Vereine wie Dortmund und Schalke hinter uns zu lassen, was die Mitglieder angeht.
Wie viel haben die denn?
Wesentlich mehr, also die gehen schon auf die 200.000 zu, und von daher arbeiten wir auch daran. Klar, hängt da auch ein Stück weit immer der sportliche Erfolg mit zusammen, ne? Wenn man mal zurückblickt in den letzten, glaube 26 Jahren, da waren wir zweimal auf einem einstelligen Tabellenplatz, einmal 9. und einmal 5. Und trotzdem ist diese Leidenschaft und trotzdem ist dieser Zusammenhalt so extrem. Ich habe es vorher erwähnt, 15.000 Mitglieder warten auf eine Dauerkarte, ne? Und sagen jetzt mal, die Nichtmitglieder haben wir gar nicht gefragt, ob sie Lust hätten, eine Dauerkarte zu erwerben. Deswegen haben wir uns ja in der Vergangenheit auch damit auseinandergesetzt. Machbarkeitsstudie, ist es möglich, ein Stadion auszubauen? Das ist auch nicht so einfach. Momentan ist es auch nicht unser erstes Thema, darüber zu sprechen, sondern wir haben andere Themen, die wir priorisieren und angehen. Aber damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass hier sehr, sehr viel Potenzial liegt und der Verein eben eine extreme Bedeutung hat für die Menschen.
War jetzt eine schöne Vorlage. Sie sagten, ist auch nicht so einfach. Sie haben ja einen veritablen Konflikt um die Ausweitung des Trainingsgeländes. Und das neue Regierungsbündnis in Köln hat noch nicht ein Wort in der Pressekonferenz gesagt. Da hieß es schon, es gilt weiter das Moratorium. Dann muss man im Fremdwörterlexikon nachschauen und liest nach Moratorium, bedeutet aufschieben. Also die Entscheidung ist aufgeschoben und das wird jetzt zum Geduldsspiel. Wie geht es denn weiter? Ziehen Sie um? Suchen Sie einen Kompromiss?
Naja, erstmal orientieren wir uns an den Fakten. Fakt ist, dass wir nach einem 6-jährigen Prozess, wir sind ja ganz bewusst auch auf Raten der Verwaltung und des damaligen Baudezernenten Herrn Höhing in ein Flächen- und Bebauungsplanverfahren gegangen, also Bebauungsplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, und zwar ganz transparent, mit vielen Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern und haben da auch gar keine Salamitaktik an den Tag gelegt, sondern haben von Anfang an gesagt, welche Schritte notwendig sind und haben ganz viele Kompromisse gemacht. 6 Jahre Kompromissfindung mit der Politik. Und dann haben wir letztes Jahr im Sommer einen Ratsbeschluss bekommen mit einer demokratischen Mehrheit. Und das ist erstmal für uns ein Fakt. Und daran halten wir uns, daran orientieren wir uns, dass uns die Umweltverbände dann verklagen mit einem und wir ein Normenkontrollverfahren vor der Brust haben. Das war uns auch klar, das war uns letztes Jahr schon klar. Deswegen sind wir ja bewusst in ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren gegangen und haben beim Regionalrat dann letztes Jahr auch einen positiven Bescheid bekommen. Und das Zielabweichungsverfahren bedeutet einfach, dass du mehr juristische Planungssicherheit hast dann bei einem möglichen Verfahren. So, und jetzt warten wir dieses Verfahren erstmal ab. Aber wir haben auch immer gesagt, und das ist mir an dieser Stelle extrem wichtig, dass wir immer dialogbereit sind, wenn es andere Ansätze gibt, wenn es andere Lösungsvorschläge gibt, dann hören wir uns das an. Aber man sollte auch verstehen, dass wir nach einem 6-jährigen Verfahren als Vorhabenträger auch Verlässlichkeit einfordern, Verlässlichkeit der Politik einfordern. Denn das hat jeder Vorhabenträger auch verdient nach so einem transparenten Prozess. Und genau da stehen wir jetzt.
Jetzt muss ich nochmal auf den Wechsel von Stuttgart nach Köln zurückkommen. Wäre Ihnen das in Stuttgart auch passiert? Bei den Protestanten, die so ein bisschen preußisch sind und sagen, wir leben hier, heute und jetzt und Pacta sunt servanda?
Das ist eine hypothetische Frage. Ne?
Natürlich ist das eine hypothetische Frage, aber ich frage ja den gelernten Schwaben.
Ja, und da ich jetzt kein vergleichbares Bauvorhaben hatte im Grüngürtel, ist ja auch schützenswert. Deswegen sind wir ja auch ganz bewusst auf Raten der damaligen Verwaltung auf das Sportband gegangen. Ursprünglich wollten wir entlang der Berrenrather Straße so einen Campus errichten mit 3 Fußballplätzen und war dann aber relativ klar die Ansage, das ist eher Denkmalschutzthema, deswegen solltet ihr euch am Sportband orientieren. Wir haben uns orientiert, wir haben über ökologische und soziale Ausgleichsmaßnahmen gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das so klar und bekannt ist, dass wir über 3 Fußballplätze sprechen, die wir ja eigentlich nur 3 bis 4 Stunden am Tag nutzen würden für die 8- bis 14-jährigen Kinder. Der Rest des Tages stehen diese Plätze den Schülerinnen und Schülern der Kölner Schulen zur Verfügung, der bunten Liga beispielsweise, den sportbegeisterten Menschen. Wir haben über die 3 Fußballplätze ja noch 4 Kleinspielfelder dann geplant. Volleyball, Basketball, welche Sportarten auch immer, das sollen die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt am Ende entscheiden, denn es ist soll ja eine Begegnungsstätte sein, dieses Sportband. Denn wir sind ja, das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig, Das Sportband, das 1920 eigentlich ja errichtet wurde, war ja nicht für den 1. FC Köln vorgesehen, sondern für die Bürgerinnen und Bürger, die Sport treiben wollen. Und deswegen war das, ich finde, ein sehr, sehr guter Kompromiss, den wir da eingegangen sind, dass wir 3 bis 4 Stunden, so zwischen 15 und 19 Uhr, dann die Plätze nutzen. Und sonst stehen sie den sportbegeisterten Kölnerinnen und Kölner zur Verfügung und am Wochenende, Samstag und Sonntag, 24 Stunden.
Kommt mir jetzt, wenn ich Sie so reden höre, auch so vor, als sei das eine symbolisch aufgeladene Auseinandersetzung. So. Das ist einerseits der Sportverein, der will was und das werden wir ihm nicht zugestehen. So.
Es geht vielleicht ja nicht, nur,
Sie,
es geht ja nicht nur um den Sportverein.
Windkraftanlagen errichten.
Es geht ja nicht nur um den Sportverein, sondern ich habe es ja gerade beschrieben, sondern es gibt ganz viele nicht nur Jugendliche, ich, ja, sondern auch sportbegeisterte Menschen.
Symbolisch aufgeladen, weil das kommt ja gar nicht zum Tragen, wird nicht diskutiert, sieht es keiner, will es keiner sehen?
Ich glaube, inhaltlich haben wir das schon diskutiert und ich bin immer auch ein Freund, nicht nur Forderungen zu stellen, sondern auch Kompromisse einzugehen. Und diese Kompromisse sind wir über 6 Jahre eingegangen, um am Ende einen Ratsbeschluss zu bekommen. Und jetzt haben sich die Mehrheitsverhältnisse verändert seit der letzten Wahl. Auch das müssen wir akzeptieren, auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und wie gesagt, wir sind gesprächsbereit und wenn man uns andere Lösungsansätze bietet, dann müssen wir darüber reden, wie realistisch ist so ein Vorhaben, wo müssten wir hin, was hat es für finanzielle, was hat es für planungsrechtliche Konsequenzen, das sind alles offene Fragestellungen, die wir bislang nicht diskutiert haben im Detail. Und wenn wir vielleicht diskutieren wir sie die nächsten Monate, ich kann es Ihnen heute noch nicht sagen. Unser Standpunkt ist relativ klar. Wir haben einen Ratsbeschluss. Wir setzen auf Verlässlichkeit der demokratisch legitimierten Vertreter dieser Stadt. Und wir haben extra ein Zielabweichungsverfahren gemacht, um bei einer juristischen Auseinandersetzung, die auf uns zukommt, das wusste von Anfang an, dann auch entsprechend gewappnet sind.
Dabei ist es doch eigentlich schade, denn Sie sind ein nachhaltiger Verein. Sie sind nicht nur nachhaltig in der Personalführung und in den Finanzen, sondern Sie sind als nachhaltig zertifiziert. Wie geht das?
Wir haben als einer der größten Clubs in Deutschland auch eine gesellschaftliche und auch eine soziale Verpflichtung. Und wir haben seit 2008 sehr, sehr viele tolle soziale Projekte auch mit unserer Stiftung gemacht. Aber es gibt natürlich ein anderes großes Thema und das ist die nachhaltige Ausrichtung. Es geht eben nicht nur um soziale Aktivitäten, sondern es geht auch um einen ökologischen Ansatz. Und deswegen haben wir mit dem Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung der Universität Wittenherdecke als erster Fußballclub einen Ansatz gewählt, der setzt sich aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem zusammen, der sogenannte ESG-Ansatz. Und wir haben uns dann auch letztes Jahr vom TÜV Rheinland zertifizieren lassen. Wir haben 38 Ziele definiert mit Zielwerten über die 3 Kategorien hinweg, die wir uns in den nächsten 3 Jahren mit 2 Überwachungsaudits und einem Re-Audit daran messen lassen müssen. Und da geht es eben darum, zum Beispiel auch klimaneutral zu werden als Club. Da geht es um eine Änderung unseres Fuhrparks hin zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Wir haben hier schon am Geisburgheim 4 Aufladestationen. Das wird ausgeweitet auf 10 Aufladestationen. Es geht um Merchandising-Artikel. Wir wollen nächstes Jahr zum Beispiel ein Trikot einführen mit 100% recycelbarem Polyester. Also 100% recycelbar. Und viele, viele Ziele darüber hinaus. Und daran arbeiten wir aber aus Überzeugung, denn wir wollen idealerweise Lokomotive einer Bewegung sein. Wir sprechen nicht nur unsere 113.000 Mitglieder an, unsere Sponsoren, sondern eben auch alle Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich freue mich drauf, wenn wir wieder Zuschauer im Stadion haben, wollen wir einen autofreien Spieltag machen mit vielen Aktionen, um einfach auch Bewusstsein zu schaffen, dass es ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist und dem nehmen wir uns an.
Ich sage das mal mit meinen Worten, Sie sagen jetzt nicht, ja verdammt, müssen wir auch machen, sondern Sie sagen, nein, ist ein Ziel, dem fühlen wir uns verpflichtet und wir gehen vorneweg.
Wir gehen vorne weg und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern wir setzen um. Es geht auch um nachhaltige Mobilität. Es geht um Anreiseverhalten, nicht nur der Mannschaft, sondern auch unsere Fans bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen. Wir wollen ein Zeichen setzen. Nicht nur eben im ökologischen Ansatz, sondern auch im sozialen. Wir haben letztes Jahr in Sülz auch eine Tafel eröffnet. Es werden 5 weitere folgen. Wir haben während der Pandemie haben wir die Tafeln, die Kölner Tafeln mit am Leben gehalten, haben insgesamt in der Phase 350.000 Euro eingesammelt, um das direkt weiterzugeben. Es ist eben ein Zusammenhang zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialen Aktivitäten und deswegen ist dieser Ansatz, den wir da wählen, diesen Ansatz mit der ZNU ein guter und ich halte nie was davon, einfach nur was auf Papier zu schreiben und dann hat man das und dann kann man das im Internet veröffentlichen, sondern deswegen lassen wir uns zertifizieren von einem unabhängigen TÜV Rheinland und haben das einmal gemacht und werden das jetzt jedes Jahr einmal machen, damit auch jeder sieht, setzen wir das um, was wir in den Zielen definiert haben oder nicht. Und dann kann jeder entscheiden, ob wir es ernst meinen oder nicht.
Herr Berle, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Kölner Presseclub.